Christian Simhandl, gibt es mehr psychische Störungen im weitesten Sinne oder gibt es mehr Bewusstsein dafür?
Das ist eine gute und sehr häufig gestellte Frage natürlich in letzter Zeit. Wir glauben in der Forschung nicht, dass es unbedingt mehr psychische Störungen gibt insgesamt, wenn man es jetzt zu zählen beginnen würde. Aber es gibt definitiv ein besseres Bewusstsein, keine Frage. Das ist sicherlich weit, weit besser geworden. Sei es von den Medien her wird es viel öfter gebracht, andererseits wird es genauso von den Betroffenen viel eher gebracht. Das hat sich sicher verbessert. Und damit ist die Präsenz natürlich eine ganz andere. Wenn man sich die Zahlen absolut anschaut, zum Beispiel die Suizidzahlen gehen zum Glück zurück. Also da gibt es eine Verbesserung.
Das ist doch überraschend. Also, warum? Was glauben Sie?
Denke schon, dass da eine Menge von Strategien, eben auch die Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, dass man diese scheinbare Ausweglosigkeit doch noch einmal bespricht und vielleicht gibt es da doch jemanden, der da helfen kann. Da gibt es schon eine Menge von Möglichkeiten, da was dagegen zu tun.
Christian Simhandl, jetzt klingt das alles so positiv, aber die Realität schaut doch ein bisschen anders aus. Wenn Menschen Probleme in dieser Situation haben oder in psychischer Hinsicht haben, dann wird das doch meistens tabuisiert. Oder liege ich da falsch?
Meistens nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Firmen, die mit psychischen Erkrankungen, wie es so schön heißt, proaktiv umgehen, dass sehr hilfreich sind, Programme fahren. Das, denke ich, ist auch der richtige Weg.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, Burnout, das ist die Modeerkrankung, sagen wir mal, der letzten 10 Jahre. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch. Und wenn man sich am Stammtisch umhört und nicht nur am Stammtisch, sondern auch am akademischen Stammtisch sozusagen, dann gibt es da doch ein gerütteltes Maß an Skepsis diesem Krankheitsbild gegenüber. Wie sehen Sie das?
Das Problem ist, Burnout ist ein Gefühl. Ja, und dieses Gefühl haben natürlich viele Menschen. Sei es wegen der Arbeit, sei es wegen einem Partner, sei es, weil sie die Mutter pflegen oder einen Angehörigen pflegen. Also dieses Gefühl kann in den verschiedensten Situationen auftreten. Und gegen dieses Gefühl, da kann man nicht sagen, das ist keine Krankheit, das ist nicht ernst zu nehmen, das wäre auch grundfalsch. Das heißt nicht, dass alle diese Menschen schwerst krank sind. Das heißt nicht, dass alle diese Menschen sofort Medikamente bräuchten oder einen Psychiater brauchen. Ich denke, viele dieser Menschen brauchen eine Unterstützung. Viele dieser Menschen brauchen, und manchmal ist es auch wichtig zu schauen, ist jetzt mit der psychologischen Unterstützung genug getan? Ist eine längerfristige psychologische Unterstützung notwendig? Das heißt, dass das Burnout immer wieder kommt. Das heißt, dass es ja dann möglicherweise doch eine wiederkehrende Depression ist, dass es was mit der Persönlichkeitsstruktur hat. Da wäre dann Psychotherapie auch gut. Und wenn es eine wiederkehrende Depression ist, dann wären halt schon die Medikamente am sinnvollsten, um das Wiederauftreten auch zu verhindern.
Wie kann der Arzt, wie kann der Therapeut jetzt unterscheiden zwischen, jetzt sagen wir es ganz Fraktur, zwischen gediegen, getarntem Tachinierertum und der tatsächlichen Erkrankung?
Tachinierertum, wenn jemand sagt, er ist krank und er hat diese oder jene Beschwerden, weil er sie nachgelesen hat. Ich denke, häufig erkennen wir das. Wenn es jemand wirklich darauf anlegt, das System zu hintergehen, da können auch wir nicht, sind wir nicht jetzt besser wie andere. Und können.
Kann man das erkennen als Arzt, wenn jemand zu Ihnen kommt?
Wenn jemand zu mir kommt, gehe ich einmal davon aus, dass er Hilfe braucht und nicht das System betrügen will. Primär. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich will nicht mehr arbeiten. Dann sage ich, ja, bin ich die falsche Stelle dafür. Wenn sie nicht arbeiten wollen, dann müssen sie das mit einem Motivationsberater besprechen oder einem Psychologen. Wie gehen sie um damit als 47-jährige, 51-jährige Person? Wenn jemand nicht mehr arbeiten will, dann sollte er oder sie sich beraten lassen, wie kann man das ändern. Nur die Pension, es gibt jetzt ja auch ab nächsten Jahr ein neues Gesetz, so einfach ist es nicht und ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist, dass die Menschen glauben, dass wenn sie nicht mehr bei dieser Arbeit sind, dass ihnen dann besser geht. Das, glaube ich, so leicht geht es nicht.
Umgekehrt betrachtet, sind Sie auch heute noch konfrontiert mit Umgebungen, mit Firmen, mit Angehörigen, die die Erkrankung Ihres Angehörigen nicht ernst nehmen?
Das, was Firmen oder Angehörige manchmal sehr schlecht verstehen können, wenn ein Mensch streckenweise gesund ist und unter Anführungszeichen normal, dann ein Stimmungshoch hat und Monate später in einem Stimmungstief ist, ja, das ist schwierig für Angehörige, aber auch für Professionelle, das zu verstehen, das zu erkennen, dass da möglicherweise ein Erkrankungsablauf dahinter steht.
Christian Simhandl, Sie beschäftigen sich spezialisiert mit bipolaren Krankheiten. Früher hat man manische Depression dazu auch gesagt. Manisch-Depressive. Das ist ja wirklich ein sozusagen wesentlich schwereres Feld. Frustriert das eigentlich nicht unglaublich, mit so etwas umzugehen oder mit so etwas dauernd konfrontiert zu sein?
Sie merken, ich lächle. Nein, es frustriert mich überhaupt nicht, weil das sind ganz...
Nehmen Sie Ihre Erkrankten nicht ernst, wäre jetzt die weitere Frage. Ne?
Ich nehme sie sehr, sehr ernst. Ich glaube deswegen, weil Sie merken auch, dass ich sie sehr ernst nehme, mit Ihrem Leid, mit Ihren Sorgen, dass ich auch vermitteln kann, da gibt es eine Menge zu tun, da kann man viel tun, nicht nur Medikamente, da gibt es eine Menge von... Ich mag das Wort Lifestyle an und für sich nicht, weil es so allgemein verwendet wird, aber da ist der Lebensstil, die Lebensstruktur, wieder eine Struktur hineinzubringen, was ganz was Wichtiges, was Basales, dass man seine eigene Struktur sich selber auswählt, nicht von außen vorgeben lässt, sondern sich selber aktiv aussucht, sodass man wieder in einen stabilen Prozess hineinkommt.
Wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Stimmungsschwankung, dem Tief am Abend oder auch in der Früh und den himmelhoch jauchzend am Vormittag oder sonst wann? Wie kann ich das zum Beispiel als Angehöriger erkennen oder auch an mir selber erkennen?
Von der Definition her, die Definitionen, die trockenen, helfen da doch ein bisschen, weil die internationalen Kriterien sprechen bei der Depression, wenn dieser Zustand 14 Tage anhält. Da ist für uns keine Diskussion mehr, ob das jetzt eine Laune ist. Wenn das ein, zwei Tage ist, dann ist es möglicherweise eine Laune oder das schlechte Wetter oder weil man über etwas sich kränkt. Aber wenn das 14 Tage durchgehend ist, dann denke ich, sollte man sich schon überlegen, ob man nicht doch adäquate Schritte umsetzt, um aus dieser Stimmung auch herauszukommen. Ist man in einem Stimmungshoch, dann wird man keine Schritte setzen, um herauszukommen. Da sind es dann oft die Angehörigen, die sagen, um Gottes Willen, das ist mir zu viel, das geht zu schnell, das sind zu viele Ideen, das sind zu viele Gedankensprünge drinnen, der Partner entfernt sich im Gespräch schon. Da sind dann die Angehörigen besorgt und versuchen herunterzubringen, Hilfe zu holen. Hier gilt genauso, wenn ich das noch kurz sagen darf, der Zeitraum von 4 bis 7 Tage. Da geht es ja nicht darum, dass man sich freut, wenn man etwas erreicht hat oder wenn etwas gut gelungen ist. Das sei jedem vergönnt, da sprechen wir überhaupt nicht von Erkrankung. Aber wenn jemand 7 Tage ein Stimmungshoch hat, nur mehr mit 4-5 Stunden Schlaf durchkommt und sich anders verhält, das Kriterium ist die Veränderung gegenüber früher. Da ist der wesentliche Punkt, dass wir dann von Syndrom oder Störung, wie auch immer, sprechen.
Aber die Grenzziehung ist wahnsinnig schwer. Der Schriftsteller, ich weiß nicht, Dostojewski, der in 40 Tagen die Brüder Karamasow herunterschreibt und richtig im Rausch ist in jeder Hinsicht, der würde ja absolut in ihr Krankheitsbild hineinfallen, oder? Ja,
stimmt doch, es trifft auch zu.
Also ist es sozusagen nicht immer unbedingt pathologisch im weitesten Sinne, oder?
Nicht alle Menschen schaffen es, das für sich so sehr zu nutzen und zu kanalisieren. Damals gab es ja auch nicht entsprechende Behandlungsmöglichkeiten. Die Menschen haben sich also wirklich gequält. Oder teilweise auch, man weiß es von Georg Friedrich Händel, dass er also in kürzester Zeit die Wassermusik geschrieben hat. Also das ist bekannt, dass diese Menschen leisten Dinge, die andere nicht leisten können. Das heißt nicht, dass es der Normalzustand ist. Wenn jemand 14 Tage sitzt und ein Meisterwerk schreibt, dann stört er niemand anderen, dann stört er oder tut er hoffentlich sich selbst auch nichts Schlechtes. Trotzdem ist es eine Erkrankung.
Aber ist Störung nicht unbedingt die Intoleranz der anderen?
Das kann man immer so sehen, natürlich. Die Frage ist dann, und das ist immer bei psychischen Erkrankungen, die Veränderung gegenüber dem früheren Zustand einerseits und andererseits ist die Person selber beeinträchtigt und will eine Änderung oder will die Umgebung, sprich Ängste, Familie, Arbeitsplatz, ist die gestört dadurch und will die eine Veränderung. In diesen Bereichen müssen wir eine Lösung finden.
Aber die Grenzziehung ist immer sehr, sehr schwierig, oder?
Also ich würde jetzt sagen, im Einzelfall ist das ganz klar. Natürlich gibt es, vor allem so wie jetzt, wenn wir darüber sprechen und keinen konkreten Menschen vor Augen haben, ist es schwierig zu sagen, das sind die Kriterien, weil es ja nicht nur von Kriterien abhängig ist, dann kommen Belastungen dazu. Wie viele Pausen zwischendurch, Erholungspausen gibt es? Das kann man ja nie sagen. Es gibt Menschen, die, wenn da 3-4 Ereignisse hintereinander kommen, fallen die aus dem Rahmen oder dekompensieren sie, wie wir so schön sagen, vom Fachbegriff her. Ja, Und dann gibt es Menschen, die haben eine Belastung und wo man sich wundert, wieso geht der so gut damit um. Ja, wenn es unterstützende Personen gibt, wenn es Ruhepausen gibt, wenn sich der Mensch zurückziehen kann und fassen kann, wie es so schön heißt. Die Sprache gibt uns da ja Hinweise, sehr gute. Dann hat jemand eine Fassung und fällt nicht aus dem Rahmen. Nur wenn da eine Belastung nach der anderen kommt oder eine Dauerbelastung, wie zum Beispiel die zuerst schon erwähnte Pflege von Angehörigen, das ist eine Dauerbelastung für jeden Menschen.
Christian Siebenhandel, hat es in den letzten 10, 15 Jahren etwas gegeben, eine neue Therapieform, ein neues Medikament, wo Sie sich gedacht haben, das ist jetzt wirklich ein großer Schritt nach vorne gewesen in der Behandlung von Menschen mit bipolaren Erkrankungen?
Leider nein. Denke, dass die Erkenntnis eher in die Richtung geht, dass die Medikamente die Basis sind, dass wir nicht genügend gute Medikamente haben. Wir wissen, dass beim 60 Jahre alten Lithiumsalz zum Beispiel nur 40% so ansprechen, dass auch die Betroffenen zufrieden sind, weil keine weiteren Episoden sind. Wir wissen, dass weitere 40% nur unzureichend ansprechen und so ähnlich ist das bei den meisten anderen Medikamenten, die nachher auch dazugekommen sind. Was wir allerdings gelernt haben und denke ich sehr massiv und deutlich gelernt haben, ist, dass die zusätzlichen Informationen und die zusätzlichen Maßnahmen, die psychosozialen Maßnahmen, dass, wie wichtig die sind. Die Betroffenen müssen lernen, wie gehe ich damit um, müssen lernen, dem sozusagen der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Ob man das jetzt Krankheit oder Störung nennt, ist völlig egal. Ich habe Schwankungen. Wie gehe ich um mit Schwankungen, sodass sie meinen Lebensweg so wenig wie möglich stören? Wie kann ich diese Schwankungen, das ja manchmal auch was Positives ist, wie Sie zuerst auch richtig angedeutet haben, wie kann ich die gut einbauen? Wie kann ich die nutzbar machen? Kann ich das kreativ nutzen? Kann ich, wenn ich das Stimmungshoch habe, kann ich da Arbeiten vorantreiben, die ich sonst nicht so gut vorantreiben kann? Das zu lernen, das, denke ich, ist das Wichtige, was wir in den letzten 10 Jahren dazugelernt haben. Gibt es eine Menge von Empfehlungen aus Amerika, Holland. Deutschland ist da jetzt auch ganz massiv unterwegs. Bei uns ist das leider ein bisschen stiefmütterlich noch, die sogenannte Psychoedukation, wo also ganz gezielt auf die Erkrankung hin gearbeitet wird. Wie gehe ich um damit?
Warum ist das so im Geburtsland oder im Lebensland von Sigmund Freud?
Ich denke, dass das die allgemeinen Vorurteile sind, dass das die allgemeinen Schwierigkeiten sind, etwas Neues. Das ist ja nicht das grundlegend Neues, sondern man hat da zusammengesetzt aus mehreren Techniken, aus Verhaltenstherapie, aus Familientherapie, aus Wissen rein edukativ. Dass wenn ich nicht das Wissen weitergebe, kann dieser Mensch sich nie frei entscheiden. Dass ich also den so ernst nehme und sage, so ist es, das wissen wir über diese Erkrankung, setze ich die Medikamente dauernd ab, dann ist das eigentlich ganz, ganz schlecht fürs Hirnkastel. Jede Depression, jede Manie ist schlecht für unser Hirnkastel. Das können wir mittlerweile schon feststellen. Das kann man den Betroffenen auch sagen, so ist es, was soll man machen? Der Betroffene selbst hat die Wahl und manchmal ist es halt wirklich schwierig, das Medikament und die Therapie oder die Arbeit zu suchen, mit der ich dieses trotz Schwankungen sehr gut leben kann.
Christian Siebenhandel, war eigentlich Ihr Weg zur Psychiatrie ein gerader oder ist Ihnen das in die Wiege gelegt oder hat es da irgendwo die Kreuzung gegeben, wo dann gestanden ist, ja, ich will Psychiater werden?
Also ich habe früher mich sehr, sehr intensiv mit Jugendarbeit auseinandergesetzt. Das habe ich immer gern gemacht. Es gibt Menschen, denen es nicht gut geht. Es gibt Menschen, die streckenweise Betreuung brauchen, gibt junge Menschen, die, ich habe immer gern weitergegeben Erfahrungen und genauso war das dann im Unterrichten, egal ob das jetzt in der Psychiatrie war, ob das in der Psychotherapie war, das hat mir immer gut gefallen und ich habe sehr früh dann den Wunsch geäußert, ich möchte mir Psychiatrie anschauen und bin dann vom Turnus, von der internen weg sofort in die Psychiatrie eingestiegen und hatte das Glück, einen wunderbaren Lehrer, Professor Berner in Wien zu haben. Und dann nach einem Monat war es klar, dass ich dort bleiben will.
Sie haben es nie bereut, wie man
sagt. Nie bereut, ganz sicher nicht.
Kann Musik eigentlich eine Rolle spielen bei der Therapie?
Wir wissen, dass gewisse Musikformen beruhigen. Wenn ich in meinem Wartezimmer Musik spiele, ich kann es nicht mehr hören. Also kann Musik auch den gegenteiligen Effekt hervorrufen. Es gibt Musiktherapieformen, die da sehr durchaus sehr gut betreut, mit integriert sind in die Behandlungsprogramme. gibt dann auch über die Rhythmik, über das Trommeln da eine Menge von Institutionen, die das durchaus integriert haben.
Gibt es für Sie so etwas wie eine Rock- oder Popplatte, die Sie mitnehmen würden auf die einsame Insel, auf die Sie nicht verzichten möchten?
Gibt es mehrere. Was mir jetzt spontan einfällt, ist AC/DC. Die würde ich liebend gern mitnehmen.
Professor Simandl, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte gerne.